Jesus, danke, dass du auf dem Thron sitzt und wir davor stehen dürfen, dich anbeten können, dich ehren können. Danke, dass das so bleibt. Du bist der Allmächtige. Du greifst ein, du hilfst, du segnest. Heute Morgen können wir hier in friedvoller Atmosphäre zusammen sein und wir können auf dein Wort hören. Sprich zu uns. Gib uns was mit für unseren Alltag kommende Woche. Wir brauchen Anweisung, wir brauchen Weisheit. Danke, dass du sie uns gibst und uns dadurch segnest. Sollen wir dich ehren und anbeten, Jesus. Amen. Ja, schön, dass ich mit euch heute Morgen hier zusammen sein kann. Habe mich wirklich gefreut drauf, auf diese Zeit, weil es ist für mich was ganz Tolles, auf Gottes Wort zu hören. Ich meine, okay, ich kenne schon ein bisschen das, was ich sagen möchte und so, und ihr werdet noch ein bisschen überrascht sein, aber ich finde es einfach schön, dass Gott zu uns spricht und dass er uns was mitgibt. Er kennt jeden Einzelnen von uns und in die jeweilige Situation hinein kann er irgendwas sagen. Das ist so toll. Ich wäre da nicht in der Lage dazu, aber er kann es und ich finde es auch spannend, dass es durch mich macht. Ich habe auch ein Zeugnis heute Morgen, das will ich an den Anfang stellen, so in eigener Sache quasi. Es gibt ja Leute, die vielleicht mich so und meine Frau schon so seit einer Zeit vermissen an dieser Stelle da. Und manche haben schon gedacht, jetzt hat er auch das noch aufgehört. Ja, tatsächlich, aber nur vorübergehend, weil meine Singstimme ist weg. Ich habe so zu Hause gespielt ein bisschen und habe gedacht, boah, das klingt ja schrecklich, ich glaube, meine Gitarre ist verstimmt. Dann habe ich meine Gitarre gestimmt und habe gemerkt, oh, die stimmt ja. Und dann habe ich nochmal losgesungen und habe gedacht, oh, das bin ja ich. Und habe gemerkt, wie, ich kann nicht mehr singen. Seit meiner Kindheit singe ich und plötzlich ist die Singstimme weg. Da habe ich gesagt, Herr, was ist das denn? Ja gut, okay, sie ist da. Ich befehle es euch an, ihr könnt so ein Dankgebet sprechen, endlich singt er nicht mehr. Oder ihr könnt auch Gott bitten und sagen, schön, wenn die Stimme wieder zurückkommt. Also ich lasse es euch völlig frei, was ihr da mitmacht in euren Gebeten. Also so ganz heimlich hat mir Gott signalisiert, sie kommt zurück. Und seine Pläne sind ja vollkommen. Und seine Zeitpläne sowieso. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du sagst, sie kommt wieder, dann warte ich. Und so lange warte ich halt. Ja, sind wir gespannt. Können wir zusammen warten. Ja, heute Morgen habe ich euch etwas Wertvolles mitgebracht. Jeder von euch hat schon mal Gold gesehen. Viele Ehringe sind aus Gold. Manche legen ihr Kapital in Gold an, um es irgendwie zu vermehren. Ja? Gold ist also wertvoll. Gold ist wichtig. So wichtig, dass wir Menschen sogar Regeln haben, die als goldene Regeln gelten. Eine davon wird als die goldene Regel bezeichnet. Dabei handelt es sich um eine Regel, die innerhalb der Menschheit, ja, man ist sich da relativ einig. Egal, ob die Menschen sie jetzt mögen oder nicht, sie ist einfach da und man sagt, okay, ja, die goldene Regel. Und wenn du sie hörst, dann lautet sie so in ihrer populären Form, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Oder etwas anders gesagt, behandle Menschen immer genau so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Ich vermute, dass diese goldene Regel aus dem Christentum gestohlen wurde oder von Jesus, weil der hat ja mal gesagt in Matthäus 7, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Und da sagt einer, die christlichen Werte wären für die Menschheit nicht relevant, ganz im Gegenteil. Das sind sie, auch wenn manche Menschen so in unserer heutigen Gesellschaft diesen Einfluss gerne ein bisschen wieder zurückdrehen würden. Und dennoch, wenn du diesen Begriff, die goldene Regel hörst, dann geht es darum, dass du andere so behandeln sollst, wie du gerne behandelt werden möchtest. Das ist die goldene Regel der Menschheit. Um diese goldene Regel wird es mir heute nicht gehen. Tatsächlich, auch wenn sie in meinen Ausführungen natürlich verborgen sein wird. Aber neben dieser allgemein gültigen goldenen Regel gibt es noch andere Bereiche des Lebens, in denen es goldene Regeln gibt. Da gibt es zum Beispiel in der Physik die goldene Regel der Mechanik oder es gibt die goldene Regel der Wirtschaft oder es gibt die goldene Regel der Versicherung und was weiß ich noch alles. Die Regeln unterscheiden sich natürlich von dieser allgemeinen Regel für die Menschheit. Was aber nicht heißt, dass sie nicht genauso gültig wären. Nehmen wir als Beispiel die Gravitation, Erdanziehungskraft. Ist jetzt keine ausgesprochene goldene Regel der Physik, aber sie könnte als solche gelten, weil sie ist allgemein gültig. Also du kannst davon halten, was du willst. Ne? Du kannst sie gut finden oder du kannst sie hassen. Deshalb wird trotzdem alles nach unten fallen, wenn du es loslässt. Spielt keine Rolle. Nennt man Gravitation, Schwerkraft. Was will ich damit sagen? Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, bei denen ist es völlig egal, was die Menschen davon halten. Sie gelten trotzdem, sie sind vorhanden, sie funktionieren nur so, wie sie funktionieren. Also, zum Beispiel eine schwere Eisenkugel. Die fliegt nach oben, wenn du sie hochwirfst. Auf jeden Fall, das macht sie, ja. Aber über kurz oder lang kommt sie auch wieder runter. Und ob du jetzt die Gravitation akzeptierst oder nicht, ich würde vorschlagen, bring deinen Kopf in Sicherheit. Die kommt runter und wenn sie dich trifft, dann hast du eine Beule in deinem schönen Kopf. Eine Kugel kann ganz schön hart sein. Also Gravitation, sie kann zwar Beulen verursachen, aber sie ist dennoch unendlich wertvoll für uns. Und genauso etwas Wertvolles habe ich euch heute mitgebracht. Es ist auch eine goldene Regel. Es ist die goldene Regel des Reiches Gottes. Wieso kann ich das so sagen, dass das so ist? Weil sie in der ganzen Bibel zu finden ist. Gehorsam ist besser als Opfer. Das ist die goldene Regel. Und sie beginnt bereits im ersten Buch Mose. Schon bei Adam und Eva und in ihrer Familie geht es um Gehorsam und Opfer. Das Opfer war der erste Grund für den ersten Mord, war ein Opfer. Auch im Buch der Offenbarung geht es um Gehorsam, der besser ist als Opfer. Denken wir nur an die Sendschreiben in der Offenbarung 2 und 3 an die 7 verschiedenen Gemeinden. Und natürlich finden wir diese goldene Regel auch zwischen Mose und Offenbarung in der Bibel, ganz klar. Das erste Mal als Regel formuliert, finden wir diese goldene Regel des Reiches Gottes im Alten Testament. Gott selbst hat sie ausgesprochen. Gott selbst. Wir finden sie in dem Bericht über den ersten König in Israel, 1. Samuel 15. König Saul, der war noch nicht lange König in Israel. Und in diesem Bericht bekam er von Gott den Auftrag, das Volk der Amalekiter auszulöschen. Nicht grundlos, nein. Die Amalekiter hatten dem Volk Israel bei dem Auszug aus Ägypten übel mitgespielt. Der göttliche Auftrag lautete jetzt, an allen Menschen, Tieren und Dingen sollte der Bann vollstreckt werden. Das heißt, dass nichts und niemand aus dem Volk der Amalekiter übrig bleiben soll. Und so zog dieser König Saul mit seinen Kriegsleuten los gegen die Amalekiter. Und wie erwartet, natürlich besiegte er sie auch. Doch er ließ den König der Amalekiter am Leben. Und er ließ die besten Schafe und Rinder am Leben. Natürlich, um sie Gott zu opfern, klar. Das war der Plan von Saul und seinen Leuten, ja. Die Reaktion Gottes, sie ließ nicht lange auf sich warten. Er sprach zu seinem Propheten Samuel und er sollte im Namen Gottes folgende Worte an Saul überbringen. Meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist Sünde, wie Zauberei. Diese Vergleiche sind spannend, ja. Also wenn wir ungehorsam sind Gott gegenüber, dann betreiben wir Zauberei, sagt Gott. Und Widerstreben, könnt ihr auch sagen, Rebellion, rebellisch sein, aufmüpfig sein gegen Gott, ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du des Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist. Ja, Gehorsam ist besser als Opfer. Oder müsste man vielleicht sagen, Gehorsam ist besser als religiöses Verhalten? Oder vielleicht Gehorsam ist besser als Gesetzlichkeit. Das Volk Israel zur Zeit von König Saul war umgeben von Völkern, die ihre Götzen hatten, die ihre Götter hatten. Sie bauten ihnen Tempel, sie brachten Opfer für ihre Götzen. Und in dieser Religionen hat man das entweder getan, um diesen Götzen oder den Gott zufriedenzustellen oder um für Sünden, für Fehler im Leben Abbitte zu tun, Buße zu tun. Dazu mussten diese Menschen jetzt nicht unbedingt eine emotionale Beziehung zu ihrem Gott oder zu ihrem Götzen haben. Das war nicht so wichtig. Die Götter haben es verlangt und um sie zufriedenzustellen, hat man es getan. Und in dieser grundsätzlichen Haltung ihrem Gott gegenüber haben sich die Israeliten nicht von ihren umliegenden Völkern unterschieden. Wir müssen ja wissen, wo die herkommen. 400 Jahre Ägypten. Purer Götzendienst in diesem Volk der Ägypter. Da waren sie Sklaven, da kamen sie her. Natürlich hat es man mit dem lebendigen Gott zu tun, mit dem einzig wahren Gott hatte man es zu tun zwischen Himmel und Erde. Aber um Opfer zu bringen, musste kein Israelit seinen Gott lieb haben. War nicht Voraussetzung. Niemand musste eine liebevolle oder eine emotionale Beziehung zu Gott haben. Du musstest damals Gott nur als den einen und einzigen Gott Israels anerkennen. Und dieser Gott hatte seinem Volk aufgetragen, dass jedes Mitglied seines Volkes Opfer bringen muss, um Sünden vergeben zu bekommen. Also bringst du dem Gott diese Opfer und Gutes. Aber hier an dieser Stelle in unserem Bericht, da kommt eine Wendung hinein in die Sichtweise der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Dazu muss man ein bisschen genau in den Text schauen. Wir tun das und schauen uns das hebräische Wort an, genau, das hier verwendet wird im Urtext. Es ist das gleiche Wort, das in 5. Mose 6, 4 und 5 schon verwendet worden ist. Dort ist von einem Auftrag an das Volk Israel zu lesen. Es handelt sich um das sogenannte Shema Yisrael. Höre Israel. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und in unserem Bericht über König Saul finden wir das gleiche hebräische Wort, wenn es um die goldene Regel des Reiches Gottes geht. Gehorsam, Shema, ist besser als Opfer. Und jetzt schauen wir noch ein bisschen zurück in der Geschichte der Menschheit. Wir gehen zurück in den Paradiesgarten. Wie war denn das damals mit der Beziehung zwischen Gott und dem Mensch? Ja, okay, wir waren nicht dabei. Ist ein bisschen schwierig, das herauszufinden. Aber in 1. Mose 3 lesen wir zum Beispiel davon, dass Gott in der Kühle des Abends im Garten spazieren ging. Das ist ja so was Romantisches, ja. Das ist ja was Schönes eigentlich. Also wie so eine Art Ritual zwischen Gott und den Menschen. Also es gab am Anfang eine herzliche oder ich sag mal zumindest sehr gute Beziehung zwischen Gott und Mensch. Aber wir wissen alle, da gab es so ein Erlebnis, wo der Teufel, die Schlange sich eingemischt hat und es ging verloren. Gehorsam ist besser als Opfer, sollte also eine neue Art der Beziehung zwischen Gott und den Menschen einläuten. Dieses Hören bzw. Gehorsam sein, das sollte kein bloßes Ritual mehr sein. So wie die klassischen Opferriten. Sondern es sollte mit der Liebe zu Gott einhergehen. Eine Liebe, die aus dem Herzen des Menschen kommt. Ich zeige euch an einem weiteren Beispiel aus dem Neuen Testament, wie das aussehen kann. Es ist ein Paradebeispiel, finde ich, für den Unterschied zwischen Gehorsam und Opfer. Und das ist ja an der Schwelle zwischen altem und neuem Bund. Die Evangelien sagt man immer, Evangelien, das ist neuer Bund. Nein. Weil in den Evangelien ist von Jesus die Rede vor Kreuzigung, Tod, Auferstehung und Himmelfahrt. Das heißt, der neue Bund beginnt danach. Aber der alte war auch irgendwie nicht mehr so richtig da, weil Jesus hat da ganz kräftig dagegen gewettert. Also das ist so die Schwelle. Die Evangelien sind so die Schwelle zwischen Altem und Neuem Testament. Und in Matthäus 5 sagte Jesus, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen. Wo? In seinem Herzen. Das ist eine neue Dimension. Das sechste Gebot schreibt den Menschen vor, dass sie ihre Begierde opfern sollen. Ich sag's mal so, im Bild gesprochen, damit sie keinen Ehebruch begehen. Und das Versprechen dahinter, wenn du es einhältst, geht's dir gut. Und was sagt Jesus hier? Der Eintritt in das Reich Gottes braucht mehr als nur ein Opfer, das Opfer deiner Begierde. Es braucht mehr. Es erfordert eine Art von Gehorsam, die mit einer verändernden Haltung deines Herzens einhergeht. Über das Herz des Menschen hat Jesus mal gesagt in Matthäus 15, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Also es muss zu einer Änderung des Herzens kommen. Wie zum Beispiel der Apostel Paulus in Römer 12 schreibt, und ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, eures Seins, eures Wesens, eures Herzens. Oder König Salomo hat es auch schon gewusst, spricht in Sprüche 4, Vers 23, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Ein weiteres Beispiel. Jesus sagt zum Beispiel in Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So, jetzt hören wir diese Worte als Nachfolger Jesu und dann legen wir sofort los. Ja, die Arbeit in der Gemeinde beziehungsweise die Arbeit für das Reich Gottes hat doch oberste Priorität, klar. Ja, schon. Aber Jesus hat auch gesagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes bedeutet also eigentlich, dass dir das Reich Gottes in dir wichtig sein soll. Und das ist jetzt kein Ego-Trip einer modernen Gesellschaft. Man sagt, ja, okay, wir sind alle so auf uns selbst gerichtet. Als Nachfolger Jesu sind wir ein Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, der Heilige Geist wohnt in mir. Wenn ich also nach dem Reich Gottes in mir streben soll, dann strebe ich nach einer liebevollen Beziehung zum Heiligen Geist. Und das ist alternativlos. Das hat schon Frau Merkel gesagt. Also jetzt nicht zu diesem Thema. Es ist alternativlos. Wir streben eine Beziehung, eine liebevolle Beziehung zum Heiligen Geist an. Und damit ist aber jetzt die Gemeindearbeit nicht hinten runtergefallen, dass sagen, oh, jetzt ist es natürlich weg. Nein, was denkt ihr, wird der Heilige Geist machen, wenn ihr nach einer liebevollen Beziehung zum Heiligen Geist strebt? Der Heilige Geist wird dich mit geistlichen Gaben befähigen. Und wozu gibt er dir die? Damit du dich in seinem Gemeindeauftrag oder Missionsauftrag stellst, das ist klar. Und damit ist für die Gemeinde gesorgt. Aber was machen wir Nachfolger Jesu mit dem Trachte zuerst nach dem Reich Gottes? Wir legen los, wir dienen mit unserer Zeit, mit unserem Geld, mit unseren eigenen Motiven. Und ja, das wird schnell zum Ritual. Ist manchmal beschwerlich. Macht Mühe, belastet nur noch. Ja, man muss es halt irgendwie machen. Macht ja sonst keiner. Ja, ich habe hier mal gepredigt über so jemanden, der immer alles macht. Warum gibt es in der Gemeinde so viele Konsumenten? Also Menschen, die nur in die Gemeinde kommen, um eine schöne Zeit zu haben und die anderen machen dann das Ding. Ja? Ihr kennt doch jemand anders, ja? Kennt ihr den nicht? Wer macht jemand anders? Ist ein netter Mensch. Hat Power, immer Kraft, 24/7, jemand anders. Aber diese Haltung, die liegt nicht an der Arbeit in der Gemeinde. Denn die Arbeit, die gibt's auch, wenn ich in einer liebevollen Beziehung zu Jesus stehe. Da ist kein Unterschied. Wenn aber eine Veränderung des Herzens stattgefunden hat, dann wird meine Motivation und die Liebe zum Dienst für Jesus eine völlig andere sein. Und das ist jetzt nicht nur so eine romantische Idee von mir, weil ich vielleicht während der Predigtvorbereitung die eine oder andere Kerze zu viel auf dem Schreibtisch angezündet habe. Ich nehme euch mal mit auf einen Kurztrip. Es sind nur 3 Bibelstellen aus dem Neuen Testament. Dort hat Jesus unsere Liebe zu ihm mit diesem anders motivierten Gehorsam zu ihm verknüpft. Die ersten beiden Stellen aus Johannes 14, 21 und 23. Da lesen wir davon, dass wir Gott dadurch unsere Liebe zeigen können, dass wir seine Gebote halten. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Und in Vers 23, Jesus antwortete und sprach zu ihm, da hat nämlich einer nachgefragt, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wow, schon die Vorstellung davon ist fantastisch. Wenn wir das Wort Gebote hören, dann kommen so gleich die 10 Gebote uns natürlich in den Sinn und die sind hier sicher auch eingeschlossen. Aber lest mal die Evangelien im Neuen Testament. Ich habe zu Hause eine Liste. Auf dieser Liste stehen 90 Gebote, die Jesus seinen Nachfolgern mit auf den Weg gegeben hat. Also nicht Altes Testament, nicht Gesetz Israel und so. 90 Gebote, wo Jesus sagt, du sollst, das wäre toll und dieses und jenes. Ja, 90. Wer diese Liste haben möchte, der kann einfach zu mir kommen oder mir eine Mail schicken und so. Ich schicke sie euch, kein Ding, ist kein Geheimnis. 90 Gebote. Also, ich dachte, wow, das ist ja genügend Material, um Jesus unsere Liebe zeigen zu können. Toll, das ist doch super. Ein weiterer Bibelvers, der die Verbindung zwischen meiner Liebe zu Gott und dem Gehorsam ihm gegenüber herstellt, finden wir in 1. Johannes 5, 3. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Warum sind sie nicht schwer? Weil wir nach dem Reich Gottes in uns streben. Weil wir Jesus lieb haben. Weil der Heilige Geist uns eine unschätzbare Hilfe darin ist, den Vorgaben Jesu wunderbar folgen zu können. Deshalb sind sie nicht schwer. Und dass das eine sehr weise Entscheidung ist, die Liebe Gottes mit dem Gehorsam ihm gegenüber zu verbinden, das können wir in Matthäus 7 nachlesen, die Verse 24 bis 27. Da finden wir die Erzählung von einem klugen und einem törichten Menschen. Darum, wer diese meine Rede hört, sagt Jesus, und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Also, wir gehören ja schon gerne zu den schlauen Menschen, ne? Ja, also wenn ihr dazugehören wollt zu diesen schlauen Menschen, dann würde ich euch gerne empfehlen, dass ihr euch mit diesem Thema Reich Gottes in euch mal intensiver befasst. Damit baust du dein Lebenshaus auf jeden Fall auf einen Felsen, das sagt Jesus. Auf jeden Fall, kein Wässerchen kann dein Leben trüben, auch dann nicht, wenn das Leben auch mit Jesus kein Ponyhof ist. Ich schwöre es euch, ich weiß, dass das so ist. Doch beim damit Befassen allein darf es nicht bleiben. Sonst hätte Jakobus in seinem Brief nicht diese Worte an uns gerichtet. Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut, denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Könnt ihr euch das vorstellen? Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat. Okay, also jetzt wissen wir, warum Gehorsam besser ist als Opfer. Wobei die goldene Regel des Reiches Gottes nicht besagt, dass Opfer bringen oder Opfern an sich falsch wäre. Das sagt sie nicht. Sie sagt nur, dass Gehorsam besser ist als Opfer. Ja, wir dürfen also da nicht was Falsches hineinlegen. Was wir jetzt aber noch nicht geklärt haben, das ist die Frage, warum sollen wir eigentlich gehorsam sein? Ist das so die Frage in unserer Gesellschaft, ne? Was bringt's? Warum sollen wir eigentlich gehorsam sein? Na, weil es besser ist, als Rituale zu absolvieren. Ja, okay, das stimmt. Aber warum sollen wir eigentlich gehorsam sein? Was war der Impuls für diesen Gedanken? Ich sag's euch, Es waren die letzten Worte von Jesus, bevor er zurückging in den Himmel. Quasi sein Vermächtnis. Also so eine Art Testament. Ich zitiere aus Matthäus 28. Mir ist gegeben, sagt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Also meine Bibelübersetzung, die schreibt hier, lehret sie, halten alles. Das klingt nicht so, wie es eigentlich gemeint ist. Bisschen schwach. Die Wortbedeutung des griechischen Wortes heißt eigentlich, lehret sie einhalten alles, was ich euch befohlen habe. Oder lehret sie befolgen alles, was ich euch befohlen habe. Lehret sie bewahren, steckt auch drin, was ich euch befohlen habe. Lehret sie bewachen, was ich euch befohlen habe. Das alles steckt in diesem Begriff, lehret sie halten drin. Und die Predigt heute ist einfach nur ein Versuch, uns allen zu helfen, das zu befolgen, das zu bewahren, das zu bewachen, was Jesus uns anbefohlen hat. Natürlich nur, wenn wir seine Nachfolger sein wollen. Das musst du dich halt fragen. Will ich das? Hat Jesus mal gesagt, da, wenn Leute einen Turm bauen, dann müssen sie sich vorher überlegen, die Kosten, was kostet es mich und so, will ich das bauen? Ja? Also willst du das, versteht ihr? Wenn ich heute versuche rüberzubringen, dass Gehorsam Jesus gegenüber alternativlos ist, dann habe ich nicht Freude daran, Druck aufzubauen. Sage ich, wow, jetzt mal richtig Druck, Mensch, der Herr hat sie in meine Hände gegeben, die können eh nicht weg, jetzt gebe ich sie ihnen mal. Nein, überhaupt nicht. Ich versuche deutlich zu machen, Gehorsam Gott gegenüber ist Standard, das ist normal, das gehört dazu. Wenn du das weglässt, dann fehlt dir das alles Entscheidende. Gehorsam gegenüber Jesus ist der Standard, wenn wir Nachfolger Jesu sein wollen. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Dann ist es nicht bloß so eine Regel. Ja, mal überlegen, ob ich das halten will oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. So wie wenn du im Supermarkt am Kühlregal stehst und sagst, nehme ich jetzt dieses Eis oder nehme ich vielleicht jenes Eis, vielleicht auch ein ganz anderes, mal gucken oder vielleicht auch gar keins, ja. So nicht. Und du musst es auch nicht tun, du musst auch nicht gehorsam sein, um zu deiner Erlösung was beizutragen. Das sagen ja die Leute dann wieder, ja, okay, jetzt hat er mir halt was mitgegeben, ich muss gehorsam sein und dann kann ich Gott doch noch ein bisschen helfen, damit ich danach in den Himmel kommen kann. Nein. Überhaupt nicht. Ja, warum soll ich dann die anderen lieben, wie Jesus mich geliebt hat? Also ich glaube, dass es in der Nachfolge Jesu nichts gibt, was sinnfrei ist. Alles hat einen sinnvollen Grund. Und deshalb gebe ich euch einen kleinen Tipp mit aus dem Alten Testament der Bibel. Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten. Und jetzt sehen wir diese Verbindung, ja. Wenn man sagt, das Alte Testament hat keine Ahnung von Liebe und von was. Doch, da. Schaut. Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Da gab es mal eine Begegnung zwischen den Pharisäern und Jesus. Und dabei hat ihm einer der Schriftgelehrten unter den Pharisäern folgende Frage gestellt. Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Und Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist 5. Mose 6, Vers 5. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das Ganze kann man in Matthäus 22 nachlesen. Also Jesus sagte, wenn wir das so hören, in Matthäus und Johannes zusammen, wenn man diese zwei Stellen zusammenbringt, dann sagte Jesus zu uns, wenn du nach dem Gesetz und den Propheten handeln möchtest, dann liebe Gott von ganzem Herzen und wie deinen Nächsten, wie dich selbst. Und Jesus hat ja mal gesagt, ich habe das Gesetz und die Propheten nicht aufgelöst. Also ich sage euch jetzt nicht, ich biete euch jetzt keine Alternative an. Das Alte gilt immer noch. Aber Jesus sagt, wenn du mir nachfolgen möchtest, dann liebe deinen Nächsten, wie ich dich geliebt habe. Das ist eine neue Dimension. Das hat eine ganz neue Qualität. Und warum sollst du das tun? Zunächst einfach nur, weil es gut ist für dich. Einfach nur deshalb, weil es gut ist für dich. Und dann einfach deshalb, weil dein Herr von dir verlangt, dass du es tust. Das sind die wahren Gründe und wir sollten auch nicht mehr hineinlegen. Weil es gut für dich ist und weil Jesus es von dir fordert. Micha 6, Vers 8, Punkt. Oder man könnte es auch andersherum sagen, Jesus verlangt es von dir, weil es gut für dich ist. Wie hört sich das für dich an? Ich gebe dir noch ein Beispiel aus den 90 Geboten, die Jesus uns mitgegeben hat. Und damit komme ich auf die Zielgerade. Dies aus Markus 11, 25 und 26. Da sagt Jesus, wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird euer Vater, der im Himmel ist, eure Übertretungen auch nicht vergeben. Da mache ich natürlich jetzt ein Fass auf. Klar, das ist eine ganz heikle Geschichte für viele, weil viele Menschen auch unter den Nachfolgern Jesu sagen, das geht nicht. Das kann man nicht in jedem Fall tun. Man kann nicht immer vergeben. Nun, es muss möglich sein. Es muss möglich sein, dass ich einem anderen Menschen vergeben kann, weil Jesus sagt, wenn du es nicht machst, vergebe ich dir auch nicht. Puh. Wie kann Jesus so hart sein? Warum verlangt Jesus das von mir? Und zwar in jedem Fall meines Lebens. Dafür gibt es nur einen einzigen Grund. Jesus verlangt es von dir, weil es gut ist für dich. Wenn du vergibst, setzt du dich frei. Wenn du vergibst, entlässt du den anderen und du hast das Ganze los. Vergebung ist was ganz, ganz Wunderbares. Ich spreche nicht von Versöhnung, ja, das sind zwei Dinge. Vergebung ist eine Entscheidung, ich sage, ich vergebe und dann kann es trotzdem noch dauern, bis ich das unter die Füße kriege. Da ist ja Jesus mit uns. Ja. Und wieder, es geht nicht um Alternativen, es geht auch nicht um einen Beitrag zu einer Erlösung. Ich muss gucken, wie viele Menschen ich vergeben kann, dann komme ich weiter in meiner Erlösung zu Gott. Nein, nein, nein. Jesus verlangt von dir, was gut ist für dich. Punkt. Aus. Ende. Also, wie wäre es, wenn wir uns mal auf die Suche machen würden nach den Geboten Jesu im Neuen Testament? Überleg mal, wie gut ihr das tun könnte. Wie gut uns das tun könnte, Jesu Gebot in unser Leben zu integrieren. Und das wird bestimmt keine Mogelpackung. Die Mogelpackung des Jahres. Nein, so nach dem Motto, es klingt zwar schön, aber am Ende des Tages sind es doch wieder nur Gebote und die muss ich dann halt einhalten, um meinen Gott zufrieden zu stellen. Dann wärst du wieder in den alten Bund zurückgefallen, aber da ist Gott nicht. Dann wäre dir Gott voraus, denn er ist schon in dem neuen Bund angekommen, wo man die Dinge anders macht. Gehorsam ist besser als Opfer, ruft Jesus dir zu. Meine Anweisungen für dein Leben sind viel besser als bloße religiöse Rituale, sagt Jesus. Vergiss niemals, ich habe mein Leben für dich gelassen, weil ich dich liebe, sagt Jesus. Und deshalb erwarte ich jetzt, dass du meinen Worten folgst, weil ich dich liebe, sagt Jesus. Ich verlange diese Dinge nur von dir, weil sie gut für dich sind, weil ich dich liebe. Das sagt Jesus, denn Gehorsam ist besser als Opfer. Das ist wahrlich die goldene Regel des Reiches Gottes. Amen.